Frühjahr 1923. In London sitzt der Redakteur Horatio Bottomley über seiner Schreibmaschine und tippt die Schlagzeile, die zur Legende wird. The wickedest man in the world. Der schlimmste Mann der Welt. Die Ausgabe vom 24. März 1923 bringt die Sensationsgeschichte. Crowley, das große Tier, betreibt in Cefalu eine Kolonie der Perversion. Ein Kloster, in dem schwarze Messen, Tieropfer und orgiastische Ausschweifungen den Alltag bilden. Eine Woche später legt die Zeitung nach. We want to hang this man. Wir wollen diesen Mann hängen. Für die breite britische Öffentlichkeit ist der Fall damit klar. Wer Crowley bis dahin nicht kannte, kennt ihn jetzt. Als Monster. Die Abtei von Telema auf Sizilien ist damit Geschichte. Benito Mussolinis faschistische Regierung verweist den unliebsamen Engländer kurzerhand des Landes, nachdem die britische Presse von schockierenden Vorgängen in Cefalu berichtet.
Ja, herzlich willkommen zurück zum fünften und letzten Teil von Alle Zeit der Welt zu dem Leben und Wirken von Aleister Crowley.
Hallo.
Und hallo Jonas, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ich hoffe, meine Stimme ist angenehm genug. Wir sind in der Erkältungssaison. Uns alle hat es wahrscheinlich erwischt. Also ich hoffe, es ist angenehm, wie immer.
Wir geben unser Bestes, trotzdem aufzunehmen und nicht in Rückstand zu kommen. Also es gibt Menschen, die sterben ganz leise und unbemerkt im Schatten der Geschichte. Und es gibt Menschen, die sterben und danach, ja, beginnt eigentlich so das große Nachhallen erst nach ihrem Tod. Und Crowley ist selber einer dieser Menschen. Er starb dann 1947, kleiner Vorgriffs- und Spoiler ans Ende der Folge, in einem Gästehaus in Hastings, verarmt, krank, schwerstsüchtig und doch immer noch so präsent, dass die Presse ihn den schlimmsten Mann der Welt schimpfte. Aber zwischen diesem Rauswurf aus Sizilien, das Ende der Abtei der Telema, über das wir in der letzten Folge ausgiebig geredet haben. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört euch gern den vierten Teil und natürlich auch die Teile 1 bis 3 an, in denen wir uns chronologisch durch das Leben von Aleister Crowley hier durcharbeiten. Und wenn ihr diese Teile alle gehört habt, dann haben wir jetzt ja ein sehr vielfältiges Bild dieses Mannes gezeichnet. Und die Frage ist so ein bisschen, wie konnte es dazu kommen? Wie konnte der so vielversprechende britische Dichter, Bergsteiger, Schachspieler und Mystiker zu einer Figur werden, die von den Zeitungen derart dämonisiert wurde und dann später von Rockstars wiederentdeckt und bis heute von den Historikern diskutiert wird. In der heutigen Folge werfen wir deshalb einen Blick auf die letzten beiden Jahrzehnte seines Lebens, die Zeit nach dem Sturz, nach der Abtei von Telema, als Crowley verarmt und angeschlagen, aber immer noch kämpferisch gegen Presse, Justiz, Krankheit, die Nazis und das Vergessen antritt. Dabei werden wir auch die deutschen Anhänger, die frühen von Telema und Crowleys frühe Verwicklungen mit deutschen Okkulten uns genauer anschauen, weil ich das einen sehr spannenden Teil fand, der bis jetzt zu spät kommt und weil Crowley auch in Berlin der 30er Jahre unterwegs sein wird und da ganz spannende Begegnungen hat, sage ich mal. Ja. Aber zuerst muss Crowley erstmal Italien verlassen, nach dem Rauswurf durch Mussolini und reist dann mit wenigen Habseligkeiten und seiner scharlachroten Frau Lea Hirsig nach Tunis. Dort zerfällt dann die Gruppe. Da haben wir letztes Mal ja aufgehört. In Tunis versucht Crowley wieder einen Entzug von Heroin zu machen, schreibt, er sei allein in einer Hölle aus Qualen gewesen, zitternd, schwitzend, fluchend, während die Dämonen der Entzugspein über mich herfielen. Er scheitert wieder, einer der vielen gescheiterten Entzugsversuche, und er bleibt abhängig. Dann reist er weiter nach Paris, trifft dort alte Bekannte, doch das Geld, was früher sein Leben im Rahmen der Bohème ermöglicht hat, ist jetzt weg. Sein Erbe ist fast aufgebraucht, die reichen Förderer von einst sind verschwunden. Und Crowley lebt von geliehenem Geld, von kleinen Unterstützungen, schreibt Gedichte, Abhandlungen und beginnt diese Autobiografie zu schreiben, die er ganz großspurig nach dem heiligen Augustin, einem der Kirchenväter, The Confessions, die Confession es nennt, seine Bekenntnisse, seine Art der heiligen Vita. Aber der Ruhm, den er sich erträumte, bleibt aus. In den Zeitungen, die einzige Bekanntheit, die er eigentlich erreicht, ist die als Scharlatan und Monster. Und so irrte er in den 1920er Jahren dann die letzten Jahre noch verloren zwischen Paris, London und Nordafrika umher. Er lernt neue Schüler kennen, einzelne wie Norman Matt, die ihm ja fast fanatisch ergeben sind, aber viel wenden sie auch bald wieder von ihm ab, weil sein Zynismus, seine Armut, seine Unberechenbarkeit und seine Sucht viele auch einfach abstoßen und verunsichern. Ende der 20er Jahre veröffentlicht Crowley dann eines seiner Grundlagenwerke in dieser sehr schwierigen, prekären Lage für seine Idee, ein breites Publikum zu erreichen und seine eigentlich esoterisch-okkulten Anliegen einer breiteren Menge zu erklären. Und sicherlich erhofft er sich davon auch so eine Art Klarstellung, was er eigentlich vertritt, wofür er eigentlich stehen will. Und das ist das Buch Magic in Theory and Practice, also Magie in Theorie und Praxis von 1929. Es gibt einen sehr schönen Teil am Anfang dieses Buches, wo er selber beschreibt, was er mit diesem Buch erreichen will und was seine Anliegen sind. Und das würde ich jetzt einfach dich einmal bitten, Jonas, vorzulesen.
Das werde ich sofort tun. Ich möchte noch kurz was einwerfen. Und er schreibt ja Magic immer mit CK. Und da sind wir bisher gar nicht drauf eingegangen, glaube ich.
Na, er schreibt Magic mit CK, um es eben von quasi der Zauberei, Magic im Sinne von Schaustellerei, von Tricks und Illusionen, Illusionskünstlern quasi abzuheben, die es zu der Zeit ja auch schon gab. Im 19. Jahrhundert hat es das Zeitalter auch der großen, berühmten Zauberer dann irgendwie. Und er will eben ja sagen, er macht ernsthafte Magie. Er macht echte Magie, basierend auf echten, alten Traditionen und seinen eigenen Erkenntnissen. Und dementsprechend muss er das schriftlich irgendwie unterscheiden und entscheidet sich dann für Magic mit CK. Wir haben das jetzt auch einfach als Magie mit übersetzt. Er erklärt aber auch in dem jetzigen Ausschnitt aus der Einleitung von Magic in Theory and Practice, warum er diesen Namen gewählt hat.
Dieses Buch ist für alle, für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind. Meine früheren Werke wurden aufgrund meiner Verwendung von Fachbegriffen missverstanden und in ihrer Reichweite eingeschränkt. Sie haben nur allzu viele Dilettanten und Exzentriker angezogen. Schwächlinge, die in der Magie eine Flucht aus der Realität suchten. Ich selbst habe mich zunächst auf diese Weise bewusst für das Thema interessiert. Und es hat nur allzu viele wissenschaftliche und praktische Köpfe abgeschreckt, die ich eigentlich am meisten beeinflussen wollte. Aber Magie ist für alle da. Ich habe dieses Buch geschrieben, um dem Bankier, dem Boxer, dem Biologen, dem Dichter, dem Bauarbeiter, dem Lebensmittelhändler, der Fabrikarbeiterin, dem Mathematiker, dem Stenografen, dem Golfer, der Ehefrau, dem Konsul und allen anderen zu helfen, sich selbst vollkommen zu verwirklichen, jeder in seiner oder ihrer eigenen Funktion. Lassen Sie mich in wenigen Worten erklären, wie es dazu kam, dass ich das Wort Magie auf das Banner geschrieben habe, das ich mein ganzes Leben lang vor mir hergetragen habe. Noch bevor ich ein Teenager war, war mir bereits bewusst, dass ich das Tier mit der Zahl 666 war. Was das bedeutete? Es war ein leidenschaftlich ekstatisches Gefühl der Identität. In meinem dritten Jahr in Cambridge widmete ich mich bewusst dem großen Werk und verstand darunter das Werk, ein spirituelles Wesen zu werden, frei von den Zwängen, Zufällen und Täuschungen der materiellen Existenz. Ich wusste nicht, wie ich mein Werk benennen sollte, genau wie Helena Blavatsky einige Jahre zuvor. Theosophie, Spiritualismus, Okkultismus, Mystik. Alle diese Begriffe hatten unerwünschte Konnotationen. Deshalb wählte ich den Namen Magic als den im Wesentlichen erhabensten und tatsächlich am meisten diskreditierten aller verfügbaren Begriffe. Ich schwor, Magic zu rehabilitieren, es mit meiner eigenen Karriere zu identifizieren und die Menschheit zu zwingen, das zu respektieren, zu lieben und zu vertrauen, was sie verachtete, hasste und fürchtete. Ich habe mein Wort gehalten. Aber nun ist die Zeit gekommen, mein Banner in die Mitte des menschlichen Lebens zu tragen. Ich muss Magic zum wesentlichen Faktor im Leben aller machen. Wenn ich dieses Buch der Welt vorstelle, muss ich meine Position erklären und rechtfertigen, indem ich eine Definition von Magie formuliere und ihre Hauptprinzipien so darlege, dass alle sofort verstehen, dass ihre Seelen, ihr Leben, in jeder Beziehung zu jedem anderen Menschen und jedem Umstand von Magie und deren richtigem Verständnis und richtiger Anwendung abhängen. Magie ist die Wissenschaft und Kunst, Veränderungen in Übereinstimmung mit dem Willen herbeizuführen.
Genau, hier habe ich dann mal abgebrochen, aber ihr seht, es ist ein Einführungswerk, ein Grundlagenwerk, in dem er sich erklärt, in dem er ein weites Publikum erreichen will, in dem er für alle schreibt und sich vollkommen von dieser verschlossenen, okkulten Geheimnisatmosphäre verabschiedet, die ja viele auch seiner magischen Unternehmungen davor gekennzeichnet haben. Er schreibt, was mir aufgefallen ist, während ich das Buch gelesen habe und so generell jetzt über die ganzen Folgen zu Crowley, diese spannende Spaltung auch der Teilnehmer im Golden Dawn in zwei Lager. Die einen, die Dämonen und die übernatürlichen Wesen, mit denen sie es in den Ritualen und Grimoires zu tun haben, für reine Anteile der menschlichen Psyche halten, also quasi parallel zum Aufkommen der Psychoanalyse auch zu der Zeit quasi sagen, durch Magie bin ich in der Lage, Zugang zu unbewussten Teilen meiner selbst zu finden und die vielleicht zu beeinflussen, die vielleicht dazu zu bringen, das zu tun, was ich will. Also eine Art Selbstoptimierung durch Magie. Vielleicht sind das die Psychomagier, habe ich mir überlegt. Und dann gibt es eben diejenigen auf der anderen Seite, die die Entitäten für extern unabhängig existierende Wesen halten, die ich in meinem Kopf Mythomagier genannt hat. Psychomagier gegen Mythomagier. Und Crowley selber schwankt in seinem Leben immer wieder zwischen diesen beiden Polen und beginnt, glaube ich, seine Reise in die Magie eben eher als jemand, der das für Anteile der menschlichen Psyche hält und dann über sein Leben hinweg immer mehr zu der Überzeugung kommt, dass es da wirklich etwas gibt, mit dem er kommuniziert. In Magic in Theory and Practice liest sich es aber wieder so, als wäre er eigentlich seiner ursprünglichen Position eher zurückgekehrt.
Bevor es
Magie wird zu so einer Lebenskraft, die alles durchdringt und die quasi zu jede menschliche Interaktion und alles ist von Magie durchdrungen.
Bevor es Gleichgewicht gab, sah das Antlitz nicht. So spricht das Heiligste der Bücher der alten Kabbala. Sifra Zeniuta 1.2. Das eine Antlitz, von dem hier die Rede ist, ist der Makrokosmos, das andere der Mikrokosmos. Wie bereits gesagt, ist das Ziel jeder magischen Zeremonie, den Makrokosmos und den Mikrokosmos zu vereinen. Es ist wie in der Optik. Die Einfalls- und Reflexionswinkel sind gleich. Ihr müsst euren Makrokosmos und Mikrokosmos genau ausbalancieren, vertikal und horizontal. Sonst stimmen die Bilder nicht überein.
Also zum einen, die Faszination von Crowley für die Kabbala ist an sich, glaube ich, ein Studium wert. Und ich habe jetzt die letzten Wochen damit verbracht, mich auch ein bisschen mehr mit Kabbala zu beschäftigen und mir mehr die Hintergründe, die historischen Hintergründe anzuschauen vor allem. Und ich plane in der Zukunft meine kleine Reihe mit euch zu machen zur Geschichte der Kabbala, weil ich glaube, da auch sehr viel Misskonzeptionen und Halbwissen irgendwie durch YouTube geistern. Und das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da so weit bin, dass ich gute Aussagen treffen kann. Aber sobald ich dort bin, machen wir meine kleine Kabbala-Reihe. Und dann wird euch auch einiges von den Sachen, die Crowley vielleicht geschrieben hat, nochmal in einem anderen Licht erscheinen, rückwirkend. Aber dieses Reden von Mikro- und Makrokosmos erinnert ja vor allem an so die Hermetik, ne? Und Hermes Trismegistus und diese ganze Tradition, da haben wir in der Alchemie-Folge mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, noch nicht ausführlich genug wahrscheinlich, aber Hermes Trismegistus ist eben diese Fantasie, dieser Fantasie-Urwissende, der Urerleuchtete, in der hermetischen Tradition, wenn man das so nennen darf, wo es eben darum geht, dass der Mikrokosmos und der Makrokosmos übereinstimmen. Und wir finden das eben hier ganz, ganz zentral in der Vorstellung von Crowleys Idee von was Magie eigentlich ausmacht. Und in einem späteren Kapitel schreibt er dazu auch noch:
There is a single main definition of the object of all magical rituals. It is the uniting of the microcosm with the macrocosm. The supreme and complete ritual is therefore the invocation of the holy guardian angel, or in the language of mysticism, union with God.
Und da spielt eben diese Union auf Gott eben auch darauf an, dass in der Kabbala eben auch die Vorstellung ist, dass wir Menschen die Braut Gottes sind, beziehungsweise die Gläubigen die Braut Gottes sind, die sich mit Gott wieder verheiraten muss. Das ist so eine Metapher, die da gern benutzt wird. Also die Ehe zwischen den Gläubigen und Gott am jüngsten, am Tag des jüngsten Gerichts oder ja, je nach Auslegung eben dem apokalyptischen Ende der Welt. Er schreibt auch noch einen kleinen Ausschnitt, dann haben wir gleich mal genug von ihm direkt aus den Büchern gehört, aber ich fand es ganz schön, ihn selber auch mal mehr zur Sprache kommen zu lassen, weil dieses Buch tatsächlich für alle, die so einen Zugang zu seinen Schriften haben wollen und irgendwie sich mit seinem Magiebild auseinandersetzen wollen, wahrscheinlich das ist, was am zugänglichsten ist, jedenfalls das zugänglichste von allen seinen Werken, die ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe.
Tatsache ist, dass die Naturgesetze unvergleichlich subtiler sind, als selbst die Wissenschaft vermutet. Die Phänomene jeder Ebene sind eng miteinander verwoben. Die Argumente von Aristoteles hingen vom atmosphärischen Druck ab, der verhinderte, dass sein Blut verdampfte. Es gibt nichts im Universum, das nicht auf die eine oder andere Weise alles andere beeinflusst. Es gibt keinen Grund in der Natur, warum die scheinbar zufälligen Kombinationen von einem halben Dutzend Schildblattstücken nicht so mit dem menschlichen Geist und der gesamten Struktur des Universums verbunden sein sollten, dass die Beobachtung ihres Falls uns nicht in die Lage versetzt, alle Dinge im Himmel und auf Erden zu messen.
Er spricht auch in dem Buch ein bisschen darüber, wie er schon magisch begabt sei und Künstler. Gute Nachrichten für alle Künstler sind, laut Crowley, von Grund auf magisch begabt.
Abschließend lässt sich sagen, dass natürliche künstlerische Begabung, wenn man sie besitzt, eine ausgezeichnete Orientierungshilfe darstellt. Alle Kunst ist Magie. Isadora Duncan verfügt in hohem Maße über diese Gabe der Gestik. Der Leser möge ihren Tanz studieren, wenn möglich eher privat als öffentlich. Und die großartige Unbewusstheit, die magische Bewusstheit, erlernen, mit der sie die Bewegung der Melodie anpasst. Es gibt kein wirksameres Mittel als die Kunst, um wahre Götter sichtbar erscheinen zu lassen.
Schön, oder?
Ja, das stimme ich ihm voll und ganz zu.
Endlich mal eine Stelle, wo ich dachte, Jonas stimmt Crowley voll und ganz zu hier. Deswegen habe ich mir rein. Die Göttlichkeit der Tanzenden. Mit diesem Buch im Gepäck, ein Jahr nach dessen Veröffentlichung, macht sich Crowley auf den Weg nach Berlin und trifft dann im Frühjahr 1930 in der Reichshauptstadt ein.
Frühjahr 1930. Aleister Crowley, der Prophet des neuen Zeitalters, kommt in Berlin an. Jener Stadt, die in den Jahren der Weimarer Republik als das pulsierende Herz europäischer Moderne gilt. Er ist 55 Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen, aber voller Hoffnung, hier noch einmal Fuß zu fassen. Als Künstler, als Denker, als Exzentriker unter Exzentrikern. Berlin empfängt ihn wie ein Rausch. Taxis hupen in den engen Straßen des Scheunenviertels, Jazz erklingt aus verrauchten Kellern, Frauen mit Bubikopf und Zigarettenspitze tanzen Charleston, während in den Zeitungen politische Gewaltmeldungen die nächste ablösen. Es ist ein Ort, an dem alles möglich scheint und alles kurz davor steht, zu zerbrechen. Crowley mietet ein kleines Zimmer im Westen der Stadt nahe des Kurfürstendamms. Er verbringt seine Tage in Cafés, etwa im romanisches Café, Treffpunkt der Bohème. Hier sitzt er zwischen Malern, Journalisten, Poeten und Freigeistern. Manche erkennen ihn. Viele halten ihn für einen verschrobenen Engländer, der über Engel, Dämonen und Yoga redet.
Ja, damit habe ich auf jeden Fall nicht ganz unrecht, denn das tut Crowley tatsächlich den meisten Zeit. Aber er wird auch inspiriert von dieser Stadt. Er beginnt wieder zu malen mit Pastell, Aquarell und Tempera. Seine Motive sind wie die Spiegel seiner Seele, dämonische Gesichter, erotische Frauen, verstümmelte Engel, gemalt in grellen, fast fiebrigen Farben. Und er, also von Crowleys Kunst kann man also halten, was man will. Ich finde, er ist schriftstellerisch deutlich begabter wie als bildender Künstler. Aber ich will jetzt auch nicht der sein, der sagt, seine Gemälde sind scheiße. Schaut euch ein paar Gemälde online an, könnt euch selber ein Urteil bilden. Aber seine echten Anhänger finden seine Kunst großartig und wollen die eben auch der Öffentlichkeit präsentieren. Und deswegen bekommt er bei der Ausstellung und der Organisation davon in Berlin Unterstützung von einem seiner deutschen Jünger und einem seiner größten Verehrer zu dieser Zeit, Karl Johannes Germer.
Germer war 1885 in Elberfeld geboren und ein hochdekorierter Offizier des Ersten Weltkriegs. In den 20er Jahren kam er erstmals in Kontakt mit den Lehren Crowleys. Germer studierte an einer Universität, arbeitete im Ersten Weltkrieg als Militärgeheimdienstoffizier und erhielt für seine Verdienste das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse. 1923 verkaufte er seinen Wiener Besitz und gründete in München den Pansophia Verlag. Spannend ist auch in Bezug auf unsere letzte Folge, Germer hielt sich von Anfang Januar bis Februar 1926 mit seiner ersten Frau in der Abtei von Tillemer auf. 1926 heiratete Germer zum zweiten Mal und reiste in die Vereinigten Staaten, da seine Frau amerikanische Staatsbürgerin war. 1927 lebten Germer und seine Frau Cora Eaton in New York, wo Germer als Maschinenhändler arbeitete. Dort begann Germer in seiner Eigenschaft als Großschatzmeister des OTO Gelder für den Orden zu sammeln. Sein Ordensname lautete Frater Saturnus. 1930 reisten Germer und seine zweite Frau nach Europa und blieben für kurze Zeit bei Crowley, um Geld für die Ausstellung von Crowleys Gemälden in Deutschland zu sammeln. Germer wollte Crowley dabei helfen, seine Werke zu veröffentlichen und Crowleys Philosophie von Telemer durch Crowleys Kunstwerke und den Vertrieb von Crowleys Publikationen zu verbreiten. Da Germer über Geschäftserfahrung verfügte, war er darin sehr erfolgreich. Auch wenn er oft nicht über ausreichende Mittel verfügte.
Ja, über Germer habe ich eine Seite gelesen, die ihn die ganze Zeit für sehr reich, als sehr reich darstellt, und eine Seite, die ihn eigentlich die ganze Zeit als mittellos darstellt, aber nur der nur sehr gut und talentiert darin ist, eben Gelder zu organisieren. Konnte mir jetzt da kein endgültiges Urteil erlauben, nur damit ihr das Bescheid wisst, da schwingen so zwei unterschiedliche Erzählstränge über diesen Mann immer mit. Und Germer wird uns in dieser Folge später nochmal ausführlicher begegnen, denn er gerät in die Räder des deutschen Nationalsozialismus. Aber zuerst mal organisiert er mit Crowley seine Ausstellung von Bildern, die mit so mittelmäßiger, also sagen wir so, die Presse findet seine Bilder interessant, aber nicht besonders gut. Ich glaube, das ist das Credo. Trotzdem fühlt er sich in Berlin von der ganzen Feierszene, von der homosexuellen Szene, von der Freiheit, die er erlebt, angesprochen und fühlt sich verstanden. In Berlin kann er seine Masken ablegen und er schreibt dann auch einen Freund in Paris in der Zeit.
Berlin ist die ehrlichste Stadt Europas. Hier sündigt man wenigstens ohne Heuchelei.
Damals wie heute. Er lernt Künstlerinnen und Tänzerinnen kennen, darunter unter anderem die legendäre Anita Berber, deren Lebensstil, deren Bekanntheit, Berühmtheit ihn faszinieren. Ihre Auftritte, nackt mit rotem Schleier, Drogen umnebelten, legendär und waren genau Crowleys Ding, nachdem wir gehört haben, dass es ein Buch von 1929, den Tanz, schon so sehr gelobt hat. Und ja, er notiert dann eben auch nach einem der Auftritte von Berber:
Sie tanzt, als sei sie eine Priesterin der Babylon. Schön, zerstörerisch, selbstvergessen. Ich verneige mich vor ihr.
Und nicht nur Berber ist wie Babylon, auch Berlin ist wie Babylon. Steht man hier am Alexanderplatz, beobachtet die Menschenmengen, die Kommunisten, die Nazis, die Freidenker, die alle nach der Zukunft schreien. Und in seinen Notizen schreibt er dazu auch sehr passend:
Berlin ist wie Babylon kurz vor dem Einsturz. Schönheit, Schmutz, Musik und Gewalt vermischen sich. Ich liebe und fürchte sie zugleich.
Und während er in dieser Zeit sehr inspiriert ist, er veröffentlicht Gedichte im Selbstverlag, ein kleines Zyklusfragment, Snowdrops from a Curate's Garden, in einer erweiterten Fassung und schreibt alte Sachen weiter, ist aktiv, hält Vorträge vor kleinen Gruppen über Yoga und Telema mit einem Glas Absinth in der Hand. Aber er hat die ganze Zeit eben auch extreme Geldprobleme. Seine Miete kann er auf die bezahlen, lebt von geliehenem, verkauft teilweise Zeitungen, habe ich gelesen. Und die goldenen Jahre der Bohème weichen eben auch in Berlin in dieser Zeit einer dunkleren Stimmung. 1931, 32 wächst der Einfluss der Nationalsozialisten dann spürbar, auch in der Öffentlichkeit. Straßenschlachten, brennende Wahlplakate und Hassparolen. Crowley, der auch mit jüdischen Künstlern wie Gertrud Imhoff oder Erich Gutkind verkehrt und befreundet ist, bemerkt mit einem gewissen Schrecken, wie schnell das Klima da kippt. In einem seiner Briefe an Karl Germer, eben erwähntem Karl Germer, schreibt er Folgendes:
Das wahre Übel dieser Bewegung ist nicht ihre Gewalt, sondern ihre Lächerlichkeit. Sie ersetzt Magie durch Theater, Willen durch Hysterie. Hitler ist der schlechteste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Und ich habe einige schlechte Schauspieler gesehen.
Also der alte Magier, der hier in den Berliner Kaffeehäusern sitzt und sich über Hitler echauffiert. Er ist auf jeden Fall kein Fan des kleinen Mannes mit Schnurrbart. Aber er wird noch in deutlich direkteren Konflikt mit ihm treten. Zu der Zeit schreibt er auch in sein Tagebuch:
Der Mensch, der seinen Willen verliert, sucht einen anderen, der ihn ihm diktiert. Daher der Faschismus, daher der Glaube an Führer. Telema lehrt das Gegenteil. Tu, was du willst, nicht, was dir befohlen wird.
Und stimmt natürlich, Telema ist in ihrer Auslegung da deutlich anarchischer als und weniger zentralisiert als dass der Faschismus jemals sein könnte. Doch die Gedanken interessieren zu der Zeit kaum jemanden. Berlin hat die eigenen Sorgen. Crowley ist wieder Außenseiter, einer von den komischen ausländischen Männern, die in billigen Pensionen wohnen und den ganzen Tag in Tagebücher schreiben. Und dementsprechend verlässt dann Crowley im Winter 1932 auch Deutschland. Seine letzte Notiz aus der Zeit lautet ganz schlicht:
Berlin hat mich bezaubert und beraubt. Ich habe gesehen, wie der Geist tanzt, kurz bevor er stirbt.
Also fühlen sich viele, die aus Berlin wegziehen. Immer noch heute, schätze ich. Ja, und er reist zurück nach London. Ärmer, kränker als davor, mit einem Koffer voller Skizzen, Gedichte und Erinnerungen an Berlin. Und eigentlich geht er auch nach London, um dort 1934 seinen Ruf juristisch zu retten. Die Malerin und Autorin Nina Hamnett hatte in ihren Memoiren Laughing Torso geschrieben, Crowley sei ein Schwarzmagier, der in Sizilien eben abscheuliche Rituale veranstaltet habe. Eine Wiederholung von den Sachen, die in der Presse geschrieben wurden, und Crowley klagt dann dagegen wegen Verleumdung und sieht da den Moment jetzt zu sagen, hier kann ich jetzt was gegen dieses öffentliche Bild tun. 4 Tage lang wird der Prozess in London verhandelt. Crowley tritt selbst auch in den Zeugenstand und definiert Magie, wie wir das vorhin schon gehört haben, aus seinem Buch als:
Magic ist die Wissenschaft und Kunst, Veränderungen gemäß dem Willen hervorzubringen.
Er erklärt, er sei kein Schwarzmagier, sondern ein ernsthafter Erforscher der okkulten Mysterien. Aber Seine Gegenpartei hat leichtes Spiel. Man liest der Jury aus Crowleys eigenen Schriften vor. Vor allem seine frühen Gedichtbände wie White Stains, voller Obszönitäten und Texte, in denen er sich dann später als das große Tier 666 bezeichnet. Die Geschworenen lachen, vor allem über die Obszönitäten. Und am vierten Tag bricht die Jury den Prozess dann ab. Crowley verliert und wird zur Zahlung der Kosten des Prozesses verdonnert. Die Daily Express schreibt 1934 während seines Prozesses folgendes:
Crowley, the self-styled great beast 666, sues for libel, but jury laughs at his own poems of filth. Crowley, der selbsternannte große Tier 666, klagt wegen Verleumdung. Doch die Jury lacht über seine eigenen obszönen Gedichte.
Ja, und nachdem er dann verliert, legt die Daily Mail am nächsten Tag nach.
Magician's Folly, Beast loses case. Magiers Torheit, das Tier verliert den Prozess.
Ja, die Presse liebt es, ihn scheitern zu sehen und liebt es, diese Artikel über ihn zu publizieren. Für Crowley selber war das der letzte Versuch, irgendwie sich wiederherzustellen und zu rehabilitieren. Und es ist natürlich eine Katastrophe für ihn. Nicht nur ruiniert, weil er für den Prozess aufkommen muss, obwohl er sowieso kein Geld hat und es eigentlich gehofft hatte, sich damit wahrscheinlich irgendwie zu finanzieren, sondern er wird eben auch offiziell von der Presse, von der Justiz, von allen Seiten eigentlich nur verlacht. Und alles wegen ein paar perversen Gedichten, die er in seinen Studienjahren veröffentlicht hat. Ich meine,
wer hat das nicht?
Aber jetzt haben wir diesen gebrochenen Mann in England und der Zweite Weltkrieg geht los bald. Ja, es ist 34. Und um Crowleys Verhältnis zum Nationalsozialismus nochmal eingehender zu betrachten, müssen wir uns eine weitere frühe deutsche Anhängerin von Crowley anschauen. Die Frau, die seine Werke zu der Zeit ins Deutsche übersetzt, ist nämlich, oh, welche Überraschung, eine deutsche Theosophin mit einer Liebe für Hitler. Ich präsentiere euch die deutsche Savitri Devi, Martha Künzel.
Ja, Martha Künzel, geboren 1857, war eine ausgebildete Pianistin und von Beruf Klavierlehrerin. In fortgeschrittenen Jahren wandte sie sich verstärkt dem Okkultismus zu und war zunächst ein Mitglied der von Franz Hartmann gegründeten Theosophischen Gesellschaft in Deutschland und bekannt mit Helena Petrovna Blavatsky. Zu dieser Zeit war Künzel mit dem Telegrafensekretär und Pansofen Otto Gepardi liiert. Gepardi und Künzel traten als Repräsentanten der Ideen Blavatskys auf und verfassten gemeinsame Beiträge für die Zeitschrift Theosophische Kultur des Theosophischen Kulturverlags, dem Nachfolger von Heinrich Trenkers Theosophischer Zentralbuchhandlung. Später traten Künzel und Gepardi in den von Theodor Reuss geleiteten Ordo Templi Orientis, OTO, ein. Gepardi unter dem Ordensnamen Ich Will, abgekürzt IW, und Künzel unter dem Namen Ich Will Es, abgekürzt IWE. Im Juni 1925 lernten Gepardi und Künzel bei der sogenannten Vaida-Konferenz den britischen Okkultisten Aleister Crowley kennen und erkannten in ihm den Weltheiland.
Die sogenannte Vaida-Konferenz, wo sie Crowley kennengelernt haben und zum Weltheiland erklärt haben, ist uns in den Folgen davor mir durchgegangen und ist extrem spannend, weil da schon 1925 sich mehrere so okkulte Gruppen in Deutschland im thüringischen Hohenleuben bei Vaida getroffen haben und ja, Crowley zum Chefmagus oder Weltheiland der deutschen okkulten Gruppen bestimmen wollten. Auf der Konferenz legte Crowley seine Lehre der Telema dar, doch er stieß auf Widerstand von vereinzelten Gruppen und Personen, wie das so ist, wenn sich so viele Exzentriker treffen, die sich ja in dem Fall dann aber nicht nur gegen ihn als Person auch richteten, sondern eben vor allem gegen seine Lehren und um Sexualmagie. Schließlich einigte man sich dann auf dieser Konferenz auf folgendes Bekenntnis. Jonas, lies es gern mal vor.
Der Lehrer der Welt, dessen Erscheinen für dieses Jahr verkündet war, den alle wahren Sucher und besonders diejenigen der Theosophischen Gesellschaft erwartet haben, ist zur bestimmten Zeit in der Person des Meisters Thu Megatherion, also Crowley, erschienen. Wir Unterzeichneten haben mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört. Und wir wissen, ohne Lügen gewiss, dass er in Wahrheit der Überbringer des Wortes ist, nachdem die Seele der Menschheit dürstete.
Da wurde also Crowley kurzzeitig zu so einer Art, ja, Apostel der deutschen Theosophen. Ganz offiziell. Ist da also auf eine Tagung gefahren, irgendwo in Thüringen, wie man das so macht für eine okkulte Tagung, und hat dann da Vorträge gehalten, sich mit Leuten ein bisschen auseinandergesetzt, und am Ende kam es zu dieser sehr, also spannenden religiösen, ich war sehr fasziniert davon. Keine große Überraschung ist, dass noch im gleichen Jahr sich die Tränkers, also so ein Ehepaar von diesem Bekenntnis, dann zurückgezogen haben. Norman Mutt folgte 1927, Lia Hirsig, seine ehemalige scharlachrote Frau, 1928. Also sie haben sich da alle wieder zurückgezogen von. Im Verlauf der Konferenz spaltete sich die pansophische Gesellschaft, wodurch unter anderem 1928 die Fraternitas Saturnii hervorging. Und das ist eine freimaurische Loge, die es bis heute, glaube ich, noch gibt oder wieder gibt heute, und die sich vor allem auf die Lehren von Crowley aufbaut. Also da gibt es dann eine freimaurische Loge, die eben telemisch oder telematisch untermauert ist. Die Crowley-Loge. Verweis darauf, wenn euch das komisch vorkommt mit den Logen, auf unsere dreiteilige Folgenreihe zu den Freimaurern, die ich euch da ans Herz legen kann. Ja, nach dieser Begegnung startet aber Künzel erst so richtig ihre Karriere, denn große Streitereien oder hin oder her. Sie glaubt daran, an dieses Bekenntnis. Sie glaubt, dass er der Messias ist, der Weltheiland, und agiert entsprechend.
Nach dieser Begegnung entwickelte sich Künzel zu einer fanatischen Anhängerin Crowleys und dessen telemischer Philosophie. Crowley war mit der schwangeren Lia Hirsig angereist, unter den Namen Alostrael, die siebte in der Reihe von Crowleys Scarlet Women. Während ihrer Schwangerschaft wohnte dann die von Crowley verstoßene Hirsig bei Künzel in Leipzig. Auch Norman Mutt, ein weiterer Begleiter Crowleys, wohnte für eine Weile bei Künzel. Crowley hatte Hirsig und Mutt mittellos in Deutschland zurückgelassen und war weitergereist. Als Mutt, der 1934 durch Selbstmord sterben sollte, sich allerdings selbst zum Weltlehrer zu erklären begann, wurde er von Künzel hinausgeworfen. Und Künzel war nicht nur eine glühende Verehrerin Crowleys, sondern auch von Adolf Hitler. Um 1926 war sie zu der Überzeugung gelangt, dass Hitler ihr magischer Sohn sei. Und dann schreibt sie an Crowley.
Ganz kurzer Einwurf. Deswegen habe ich sie als die deutsche Savitri Devi bezeichnet, weil sie einfach geglaubt hat, Hitler sei ihr magischer Sohn. Also Crowley hatte ja schon versucht, magische Kinder zu zeugen, so Homunkuli und so, ne? Und ich glaube, das fällt so ein bisschen in diese Kategorie, dass diese Frau gedacht hat, Adolf Hitler wäre ihr Sex-Homunkuli. Ihr magischer Sohn.
Ja. Ja. Jedenfalls schreibt sie an Crowley, du hast völlig recht. Ich kann nicht politisch denken. Politik hat mich nie gekümmert, außer während des Krieges und seit dem Aufstieg Hitlers. Da begann ich zu sehen, dass Hitlers Gedanken wie dem Gesetz des Thelema entsprungen wirken. Ich wurde seine begeisterte Anhängerin, bin es nun und werde es bis zu meinem Ende auch bleiben. Die feste Überzeugung, dass Hitlers Ideen mit den Lehren des Buches übereinstimmen, hat mich immer wieder in meiner Arbeit bestärkt.
Ja.
Das hat Crowley bestimmt gerne gehört. Oh mein Gott.
Ja, und sie spricht halt ja ausdrücklich von einer von ihr wahrgenommenen Ähnlichkeit der Ideologie, nicht von einem direkten Transfer oder Einfluss. Den gegenüber kursierten Legenden, den telematischen Einfluss auf Hitlers Ideologie betreffend, denen zufolge Martha Künzel irgendwie das Book of the Law Hitler übergeben haben soll, um ihm persönlich telemische Prinzipien als philosophische Basis des Nationalsozialismus nahezubringen. Gerald York zum Beispiel meinte, sich zu erinnern, dass ein Exemplar Hitler überbracht worden wäre, als dieser in Nürnberg in Haft saß. Hitler, wie wir wissen, saß aber nicht in Nürnberg, sondern in Landsberg in Festungshaft und wurde 1924 entlassen, bevor eine erste Version des Buches 1925 erschien. Also die Geschichte passt hinten und vorne nicht. Und auch ansonsten gibt es für diese Geschichte der direkten Übergabe, die sie übrigens auch auf Wikipedia findet, keinerlei direkte Beweise. Ob Künzel jemals Kontakt zu Hitler aufnehmen versucht hatte, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich hat sie es versucht, wahrscheinlich hat sie ganz viele Liebesbriefe an den Führer geschrieben, wie alle anderen deutschen Frauen auch. Aber genau. Ich bezweifle, dass Hitler, selbst wenn er das Buch von ihr geschickt bekommen hätte, besonders interessiert gewesen wäre an diesem Buch.
1925 dann wurde Künzel von Crowley darüber unterrichtet, dass jenes Land, welches zuerst sein Book of the Law als offiziellen Text annimmt, in absehbarer Zeit die Weltherrschaft erlangen werde. Und zwischen 1942 und 1944 machte Crowley diverse Anmerkungen in sein Exemplar von Hitler Speaks, zu Deutsch Gespräche mit Hitler, von Hermann Rauschning, aus denen ersichtlich ist, dass Crowley in der von Rauschning dargestellten Amoralität Hitlers Parallelen und Ähnlichkeiten zu seinen eigenen Glaubensbekenntnissen sah. Über viele Seiten hinweg ergriff Crowley für Hitler Partei und brachte seine Begeisterung für den Führer zum Ausdruck. Crowley verbreitete nach der Lektüre die Legende, dass die von ihm entdeckten Parallelen zwischen seinen und Hitlers Ansichten nur von Martha Künzel und seinem Book of the Law inspiriert worden sein könnten. Freilich stellte sich Rauschnings Buch nachträglich als weitgehend gefälscht heraus, hatte da aber bereits als Quelle für einige der Legenden der rechten Esoterik gedient.
Ja, so ist das mit diesen falschen Quellen und über dieses Buch Hitler Speaks müssen wir separat noch reden, aber es ist auch ganz spannend. Das ist ein Buch, was quasi sagt, es dokumentiert scheinbare Gespräche des Autors mit Adolf Hitler 1932 bis 1934. Erschien dann 1939 zum ersten Mal in Frankreich unter dem Titel Hitler m'a dit, was Hitler mir gesagte. Und ja, nachdem dann einige Historiker später, deutlich nach dem Krieg, die Authentizität der Gespräche anzweifelten, wurde das dann 1984 der breiteren Öffentlichkeit bekannt, dass es eben nicht zitierfähig ist und eigentlich als Fälschung angesehen wird in der Forschung. Ja.
Jedenfalls fand ihre positive Einstellung zum Nationalsozialismus auf Seiten der Nazis keine Entsprechung. Sie wurde von der Gestapo zum Verhör geladen, und Papiere des OTO aus ihrem Besitz wurden beschlagnahmt. Bei der Gestapo zeigte man sich verwundert, dass eine überzeugte Nationalsozialistin zugleich Anhängerin eines derart dubiosen Ausländers wie Crowley sein könne. Künzel versuchte vergeblich, die völlige Kompatibilität von Thelema und der NS-Ideologie zu vermitteln, auch indem sie Schriften Crowleys an die Gestapo schickte. Aber auch auf Seiten Crowleys erwiesen sich die Gegensätze als nicht überbrückbar. In einer Replik auf die antisemitischen Äußerungen in Künzels Briefen schrieb Crowley ihr am 10. Mai 1939: Praktisch alles, was in Deutschland über Brutalität, Dummheit, Grausamkeit, Knechtssinn und Blutdurst hinausgeht, war jüdisch. Die Deutschen stehen so weit unter den Juden, wie Affen unter den Menschen stehen. Bam.
Bam. Und das war der, ja, sehr diese provokative Aussage war provozierend gemeint und eine Antwort von Künzel ist nicht mehr überliefert an Crowley auf diesen kleinen Ausfall hier. Und ja, er sagt eben, dass alles, was in Deutschland nicht brutal, dumm, grausam, Knechtssinn und Blutdurst waren, all das wurde als jüdisch klassifiziert. Das ist quasi seine Diagnose der deutschen Gesellschaft. Alles, was nicht diese niederen Instinkte sind, die ihr zu eurem Volkswesen bestimmt habt, dann wird als jüdisch verschrien und dass quasi da diese deutschen Ideale von Bürgertum eigentlich auch nur diese blinde Unterwerfung sind. Ne? Das ist dieses Brutale, dieses Dumme, dieses Grausame. Eine sehr schöne Replik, würde ich sagen. Ein anderer Telemit, der kein besonders großer Freund von Hitler war, nämlich Germer, bekam dann aber auch Probleme und Besuch von der Gestapo, ganz ähnlich wie Künzel das bekommen hatte.
Ja, auch Germers US-Visum lief in den 30er Jahren ab und er musste 1935 nach Deutschland zurückkehren. Als Adolf Hitler an die Macht kam, geriet Germer wegen seiner Verbindung zu Crowley und seiner Lehre des Zelema in Deutschland unter Verdacht. Unter der Anklage, für den im Ausland lebenden Hochgrad-Freimaurer Aleister Crowley Anhänger zu werben, wurde Germer am 13. Februar 1935 in Leipzig von der Gestapo verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht. Zu Anfang des Krieges konnte der amerikanische Konsul Germers Freilassung erwirken. Dieser übersiedelte dann 1941 nach Amerika. Dort führte er als Generalgroßschatzmeister und Crowleys rechte Hand die Geschäfte des OTO größtenteils allein.
Also ja, ein Nachfolger Crowleys. Als 1939 der Zweite Weltkrieg dann ausbricht, ist Crowley ein alter Mann von über 60, krank, abhängig. All das hat sich nicht geändert, es geht weiter bergab. Es gibt Gerüchte, dass er Kontakt zum britischen Geheimdienst gehabt haben soll während dem Krieg. Es gibt auf jeden Fall Versuche von Crowley, sich selber irgendwie dienstbar zu machen. Es gibt dann schon Vorschläge von ihm an den britischen Geheimdienst, dass er doch seine Wissen in Symbolik und Psychologie einsetzen könnte, um den Nazi-Okkultismus quasi, den er da irgendwie sieht, zu unterwandern. Aber das ist bis heute sehr umstritten und wahrscheinlich ganz ähnlich wie die Geschichte von Crowley, die er später erzählt hat, dass er Winston Churchill die Idee zum Victory-Zeichen gegeben hätte, also dieses V mit den Fingern, als magisches Gegenzeichen zum Hakenkreuz nämlich, dass das alles eher Sachen sind, die er dann erfunden hat, weil er eben da ein zutiefst gekränkter Mann war, der ja seine Glaubwürdigkeit verloren hatte außerhalb dieses kleinen Kreises an überzeugten Unterstützern. Und selbst mit denen musste er sich rumschlagen, wie mit Künzel dann. Und er verliert zunehmend auch Anhänger durch Selbstmorde, dadurch, dass sie sich von ihm abkehren wie Matt oder Hirsig. Und ja, er bauscht dann seine Wichtigkeit während dem Krieg, denke ich, nach allem, was ich gelesen habe, einfach nur auf. Selber lebt er zurückgezogen, oft in London, dann wieder an der Küste. Schlüpft von Spenden und kleinen Unterstützung seiner Schüler, aber kann sich eigentlich nichts Besonderes leisten.
Ja, am 14. März 1942 bestimmte Aleister Crowley Karl Germer nach dessen Freilassung aus dem KZ und Rückkehr in die USA zu seinem Nachfolger als Outer Head of the Order, OHO. Er schrieb an Germer: Ich werde dich zu meinem Nachfolger als OHO ernennen. Eine grundlegende Veränderung in der Struktur des Ordens und seiner Methoden ist vonnöten. Das Geheimnis bildet die Grundlage und du musst dir die richtigen Leute suchen.
Nach Kriegsende zieht Crowley dann ins Gästehaus Netherwood in Hastings. Das ist ein seltsames Haus, so eine Mischung aus Pension, Künstlerkolonie und Asyl für Exzentriker, die von ihren Familien verstoßen wurden. Hier verbringt Crowley dann seine letzten 2 Jahre. Er ist gezeichnet von Asthma, Bronchitis, Herzproblemen und immer von seiner Abhängigkeit. Täglich konsumiert er noch Heroin, offiziell gegen die Schmerzen. Doch geistig bleibt er erstaunlich klar. Besucher berichteten, zur Zeit sehr höflich, witzig, unterhaltsam als Gesprächspartner. Nebenbei arbeitete er an seinen Schriften, diktierte Briefe, korrigierte Manuskripte und ja, in seinem Testament, wie er schon angekündigt hatte, bestimmte er dann Karl Germer zu seinem Nachfolger im OTO, Frieda Harris und Louis Wilkinson zu seinen literarischen Nachlassverwaltern. Und am 1. Dezember 1947 stirbt Crowley dann mit 72 Jahren. Die Todesursache: chronische Bronchitis, verschlimmert durch Herzschwäche und jahrzehntelangen Heroinkonsum. Am 5. Dezember 1947 wird Crowley dann im Krematorium von Brighton eingeäschert. Nur ein Dutzend Menschen sind anwesend, unter ihnen Louis Wilkinson, der Freund und Schriftsteller, Wilkinson liest aus dem Buch des Gesetzes aus der gnostischen Messe und Crowleys Hymne an Pan, die wir auch mal zur Einleitung zitiert hatten. Für die Anwesenden ist es eigentlich alles ein feierlicher, würdevoller Abschied für ihren Freund und Lehrmeister. Aber die Presse kann es natürlich nicht lassen, hier mal wieder in die Bresche zu springen und noch eine letzte gute Headline über den Schwarzmagier rauszubringen. Und dementsprechend veröffentlichen dann die News of the World am 7. Dezember folgende Headline.
Black Mass at Brighton Crematorium. Funeral of Aleister Crowley, the Great Beast. Schwarze Messe im Krematorium von Brighton. Beerdigung Aleister Crowleys, des großen Tieres.
Und die Daily Mail schließt sich entsprechend an.
Wickedest man dead.
Also drei Wörter. Bösester Mann tot. Und ja, ein ganzes Leben reduziert auf eine Überschrift. Vor allem ein sehr volles Leben, wie wir jetzt in der letzten 7 Stunden wahrscheinlich besprochen haben. Ja, aber wieder gewinnt das Sensationelle über die Realität. Und ja, was da mit seiner Asche passiert, ist eigentlich ganz schön.
Nach Crowleys Tod im Jahre 1947 übernahm sein Vertrauter Germer zusammen mit einem Beirat, der aus Frederick Mellinger, Grady McMurty, Max Schneider und Jane Wolfe bestand, die Leitung des Ordo Templi Orientis und behielt dieses Amt bis zu seinem Tod 1962 inne. Die Asche Crowleys beerdigte Germer in seinem Garten in Kalifornien. Einen eigenen Nachfolger benannte Germer nicht.
Viele Manuskripte werden dann nach seinem Tod veröffentlicht, andere verschwinden in den Archiven. Die Presse behält ihr Bild, Crowley als dieser böseste Mann der Welt, die Schwarzmessen auf Sizilien, die Tieropfer. Aber dann, in den 1960er Jahren, geschieht das eigentlich Unerwartete. Die Rockkultur und die Gegenkultur der 60er Jahre im Allgemeinen entdecken Crowley neu. Die Beatles setzen ihn auf ihr ikonisches Cover von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jimmy Page von Led Zeppelin kauft sein Haus am Loch Ness. Black Sabbath, Iron Maiden, David Bowie, alle beziehen sich auf ihn, schreiben Lieder über ihn, lesen ihn. Und für die Jugend, die gegen die Moral der Eltern aufbegehrt, ist Crowley auf einmal kein Monster mehr, sondern ein Held, ein Prophet des Do What Thou Wilt. Und damit erreicht er eigentlich nach seinem Tod in den 60ern den Status, den er vielleicht immer haben wollte und zu seinen Lebzeiten nie erreicht hat. Denn am Ende verstarb er arm, einsam, verlacht, aber er hinterließ eben eine Idee. Und die Idee hat ihn überlebt und hat sich wiederbelebt. Diese Idee, dass jeder Mensch seinen eigenen wahren Willen hat, dass Moral nicht von außen kommt, sondern von innen. Und das hat mich sehr an Nietzsche erinnert, als er geschrieben hat, jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Und vielleicht ist das auch das Vermächtnis, dass er von ihm überlebt. Nicht die Skandale, nicht die schlimmen Schlagzeilen, sondern eben die Vorstellung, dass jeder von uns seinen eigenen Kurs durchs Universum hat, mit oder ohne Magie. Und Crowleys eigener Stern ist dann in Hastings verloschen, aber er wurde wiederentdeckt von den späteren Generationen. Und diese Faszination der 60er Jahre ist im Endeffekt auch, denke ich, das, was uns mit Crowley in Kontakt gebracht hat und dazu geführt hat, dass wir uns jetzt so ausgiebig hier im Podcast mit ihm beschäftigt haben.
Ja. Ich hoffe, wir konnten Aleister Crowley jetzt über 5 Folgen gerecht werden. Und ja, schreibt uns gerne, was ihr von unserer Reihe gehalten habt, ob ihr euch andere Persönlichkeiten noch vorstellen könnt, wo wir mal so ein Deep Dive unternehmen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Das war, glaube ich, die ausgiebigste Reihe, die wir bis jetzt gemacht haben, zu einer einzelnen Person. Ja. Also dazu auch mal gern eure Meinung. Habt ihr Lust auf öfter mal so längere, ausgiebigere Reihen oder ist es euch eigentlich lieber, wenn wir die Themen in 1 bis 2 Stunden abhandeln und dann auch wieder Schluss ist? Ich hatte aber eigentlich immer den Eindruck, dass die längeren Serien potenziell besser ankommen und Leute mehr in ihren Bann ziehen, weil es einfach tiefergehender ist und ein Level an Details dann mit sich bringt, die man sonst einfach nicht bekommt, auch nicht in einer einstündigen Doku oder so. Ja, so ein bisschen der Mehrwert des Podcasts, den ich sehe. Ja. Apropos Mehrwert des Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast nicht nur weiterempfehlen wollt, also erstmal empfehlt uns bitte, bitte weiter. Wir brauchen noch mehr Hörerinnen und Hörer. Lasst uns einen Kommentar da, egal wo ihr uns hört. Lasst uns die Bewertung da. Folgt uns. Und wenn ihr uns darüber hinaus irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf YouTube mit einer Kanalmitgliedschaft oder auf patreon.com/allezeitderwelt. Die Links findet ihr auch immer in den Folgenbeschreibungen. Und da könnt ihr uns dann mit einem kleinen Obolus pro Monat für unsere Arbeit unterstützen. Ihr kriegt alles werbefrei, die Folgen kommen früher raus und hin und wieder kommt eine Bonusfolge. Da haben sich mittlerweile 5 oder 6 Bonusfolgen schon angesammelt, die ihr dann automatisch freischaltet, wenn ihr Mitglieder werdet. Und ihr könnt natürlich in unsere coole Vorleseliste und euch als Producer nennen lassen. Vielen lieben Dank an den cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrusilius Zwackelmann, Miao Zitung, Spinoza 369, Silvi, die Schmaus, Tamaror und Herr Mikrobi, der neu dazugekommen ist, kommt fleißig, kommt alle ihr Kinder und wir sehen uns, wir hören uns in 2 Wochen wahrscheinlich.
Bis dahin.
Ah, kleiner Teaser, es geht wahrscheinlich um Riesen.
Mhm. Vielleicht auch um Zwerge.
Nur so viel dazu. Vielleicht hauptsächlich tatsächlich nur um Riesen, 2,5 Stunden lang. Aber seid gespannt, da kommt bestimmt, vielleicht kommt auch noch was anderes. Müssen wir schauen.
Bis dahin, ihr Lieben.
Macht's gut. Tschüss.